Der Podcast Steuerrecht. Aktuelles aus dem Steuerrecht, präsentiert vom Finanzgericht Münster.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Steuerrecht, dem Podcast des Finanzgerichts Münster. Mein Name ist Christian Bohlmann.
Und mein Name ist Vera Niessegge. Schön, dass Sie auch heute wieder dabei sind.
Ja, Vera, heute haben wir für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer eine Entscheidung aus dem Gewerbesteuerrecht herausgesucht, die sich mit einer recht komplex klingenden Frage beschäftigt, nämlich der Frage, wann eine gewerblich geprägte Personengesellschaft, die gleichzeitig gewerbliche Beteiligungseinkünfte bezieht, tatsächlich der Gewerbesteuer unterliegt. Warum stellt sich diese Frage überhaupt? Naja, dazu muss man vielleicht wissen, dass nicht jede Gesellschaft, die einkommensteuerliche Einkünfte aus Gewerbebetrieb bezieht, auch gewerbesteuerpflichtig ist. Da besteht kein Automatismus. Denn für die Frage der Gewerbesteuerpflicht ist nicht allein entscheidend, dass Einkünfte aus Gewerbebetrieb im Sinne des Einkommensteuergesetzes vorliegen. Vielmehr ist entscheidend, ob ein Gewerbebetrieb im Sinne des Gewerbesteuergesetzes besteht bzw. fingiert wird.
Genau, Christian, du sagst es. Und wenn wir da nochmal so ein bisschen im Detail einsteigen, dann ist es so, dass Kapitalgesellschaften schon kraft Rechtsform stets und in vollem Umfang gewerbesteuerpflichtig sind. Ihre Tätigkeit gilt ganz unabhängig von der Art der Einkünfte als Gewerbebetrieb. Einzelunternehmer und, ich sag mal in Anführungsstrichen, normale Personengesellschaften unterliegen der Gewerbesteuer, wenn sie einen stehenden Gewerbebetrieb im Sinne des § 2 Absatz 1 Satz 1 Satz 2 Gewerbesteuergesetz betreiben. Dann gehören ihre Gewinne aus Gewerbebetrieb zum Gewerbeertrag. Und einen besonderen Ausnahmefall gibt es dann noch in Bezug auf sogenannte aufwärts abgefärbte vermögensverwaltende Personengesellschaften. Deren Einkünfte werden nach § 15 Absatz 3 Numero 1 Alternative 2 des Einkommensteuergesetzes zwar einkommensteuerrechtlich vollständig in Einkünfte aus Gewerbebetrieb umqualifiziert. Der BFH wiederum verneint aber die gewerbesteuerliche Betriebsfiktion dennoch. Denn nach Auffassung des BFH ist § 2 Absatz 1 Gewerbesteuergesetz verfassungskonform so auszulegen, dass hier dann im Endeffekt doch keine Gewerbesteuer anfällt.
Genau, so viel erstmal zu den allgemeinen Grundsätzen, bei denen wir uns jetzt mal anschauen, wie die denn auf den Streitfall passen, über den der 15. Senat aus unserem Haus zu entscheiden hatte. Dort geht es jetzt um das Zusammenspiel von gewerblicher Prägung nach § 15 Absatz 3 Nummer 2 des Einkommensteuergesetzes einerseits und der sogenannten Abfärbewirkung nach § 15 Absatz 3 Nummer 1 Alternative 2 StG andererseits. Und da insbesondere um die Frage, ob die eben von dir schon angesprochene verfassungskonforme Auslegung von § 2 Absatz 1 Satz 1 des Gewerbesteuergesetzes, die der Bundesfinanzhof eben in Fällen der Abfärbewirkung gewerblicher Beteiligungseinkünfte vorgenommen hat, in Konstellationen, in der eben Abfärbewirkung und gewerbliche Prägung aufeinandertreffen, auch weiterhilft.
Ja, unsere Entscheidung, die wir heute besprechen wollen, stammt vom 17. Februar 2026 und ist von unserem 15. Senat. Und sie ist eben deshalb so spannend, weil hier zwei verschiedene Wege zur Gewerblichkeit zusammentreffen und sich dann im Kern die Frage stellt, kann denn ein Mehr an gewerblichen Einkünften auch zu einem Weniger an Gewerbesteuer führen? Und deshalb wollen wir uns den konkreten Sachverhalt jetzt erst einmal anschauen.
Ja, Klägerin in unserem Besprechungsfall war eine GmbH und Co. KG mit umfangreichem Grundbesitz, der ganz überwiegend zu Wohnzwecken vermietet wurde. Insoweit also klassische Vermögensverwaltung. Soweit wären die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung damit nicht gewerbesteuerpflichtig gewesen. Aber die Klägerin war gleichzeitig Kommanditistin einer anderen GmbH und Co. KG, über die sie gewerbliche Beteiligungseinkünfte bezog. Das ist im Streitfall der erste Punkt gewesen, an dem es interessant wurde, denn solche gewerblichen Beteiligungseinkünfte, die führen nach § 15 Absatz 3 Nummer 1 Alternative 2 des Einkommensteuergesetzes zur sogenannten Abfärbewirkung. Das heißt, auch gegebenenfalls geringe gewerbliche Einkünfte sorgen für eine Umqualifizierung aller anderen, unter Umständen nicht originär gewerblichen Einkünfte der Gesellschaft, hier der Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung.
Damit aber noch nicht genug. Die Klägerin, wir erinnern uns, eine GmbH und Co. KG, erfüllt auch die Voraussetzungen einer gewerblich geprägten Personengesellschaft im Sinne von § 15 Absatz 3 Nr. 2 ESTG. Denn bei ihr fungierte als Komplementärin ausschließlich eine Kapitalgesellschaft, nämlich die X-Verwaltungs GmbH, und nur diese ist auch zur Geschäftsführung befugt. Natürliche Personen sind an der Klägerin im Streitfall lediglich als Kommanditisten beteiligt gewesen. In einer solchen Konstellation fingiert das Einkommensteuergesetz einen Gewerbebetrieb, auch wenn die Gesellschaft tatsächlich nur vermögensverwaltend tätig ist. Die Klägerin wäre also auch ohne die gewerblichen Beteiligungseinkünfte schon allein aufgrund der gewerblichen Prägung gewerbesteuerpflichtig gewesen.
Genau, und gerade in diesem Zusammenspiel von gewerblicher Prägung und möglicher Abfärbewirkung setzte im Streitfall die Argumentation der Klägerseite an, die die Auffassung vertrat, dass der Bundesfinanzhof in seiner jüngeren Rechtsprechung, zuletzt aus dem Jahr 2023, doch entschieden habe, dass eine vermögensverwaltende Personengesellschaft, die allein wegen gewerblicher Beteiligungseinkünfte nach § 15 Absatz 3 Nummer 1 Alternative 2 des Einkommensteuergesetzes als gewerblich gilt, eben nicht der Gewerbesteuer unterliegt. Das ist Rechtsprechung, Vera, die du eben schon angesprochen hast. Die entsprechenden Fundstellen verlinken wir Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in den Shownotes. Und die Klägerseite vertrat die Auffassung, dass die insoweit durch den BfH vorgenommene verfassungskonforme Auslegung von § 2 Absatz 1 Satz 1 des Gewerbesteuergesetzes eben auch im Streitfall greifen müsste, mit der Folge, dass die Klägerin überhaupt nicht gewerbesteuerpflichtig sei.
Das Finanzamt hat das naturgemäß anders gesehen und für die Jahre 2016 bis 2021 Gewerbesteuermessbeträge festgesetzt. Die Begründung, die BfH-Rechtsprechung zur verfassungskonformen Auslegung sei aufgrund gleichlautender Erlasse der obersten Finanzbehörden der Länder vom 1. Oktober 2020 nicht über den Einzelfall hinaus anzuwenden. Dagegen hat die Klägerin Klage erhoben, über die jetzt die Kolleginnen und Kollegen des 15. Senats zu entscheiden hatten.
Ja, und bevor wir uns anschauen, was die denn daraus gemacht haben, machen wir vielleicht nochmal einen kleinen Schritt zurück und werfen einen genaueren Blick auf die rechtlichen Grundlagen. Wir haben schon § 2 Absatz 1 Satz 1 des Gewerbesteuergesetzes angesprochen. Danach unterliegt jeder stehende Gewerbebetrieb der Gewerbesteuer, soweit er im Inland betrieben wird. Als Gewerbebetrieb gilt nach § 2 Absatz 1 Satz 2 des Gewerbesteuergesetzes ein gewerbliches Unternehmen im Sinne des Einkommensteuergesetzes. Das ist zunächst mal recht offen formuliert, denn das Einkommensteuergesetz, auch das haben wir schon angerissen, kennt ganz unterschiedliche Wege, auf denen eine Tätigkeit als Gewerbebetrieb qualifiziert.
Ja, wie wir eben auch schon kurz gesagt haben, geht der erste Weg eben über § 15 Absatz 3 Nummer 1 ESTG. Diese Vorschrift besagt, dass als Gewerbebetrieb jede in vollem Umfang betriebene Tätigkeit einer Personengesellschaft gilt, wenn die Gesellschaft auch eine originär gewerbliche Tätigkeit ausübt. Das ist die Alternative 1. Oder wenn sie gewerbliche Beteiligungseinkünfte bezieht. Das ist die Alternative 2. Und diese zweite Alternative führt zur sogenannten Abfärbewirkung. Eine einzige gewerbliche Beteiligung färbt auf alle anderen, auch vermögensverwaltenden Einkünfte der Gesellschaft ab.
Der zweite Weg zur Gewerblichkeit findet sich in § 15 Absatz 3 Nummer 2 des Einkommensteuergesetzes, die sogenannte gewerbliche Prägung. Hier gilt als Gewerbebetrieb die Tätigkeit einer Personengesellschaft, die keine originäre gewerbliche Tätigkeit ausübt, aber bei der ausschließlich Kapitalgesellschaften persönlich haftende Gesellschafter sind und nur diese zur Geschäftsführung befugt sind. Hier unterstellt der Gesetzgeber, wenn hinter einer Personengesellschaft nur Kapitalgesellschaften stehen, soll sie steuerlich wie ein Gewerbebetrieb behandelt werden, auch wenn sie tatsächlich nur Vermögensverwaltung betreibt.
Ja, und an dieser Stelle kommt jetzt die Rechtsprechung des BfH ins Spiel. Der hat nämlich entschieden, dass § 2 Absatz 1 Satz 2 des Gewerbesteuergesetzes verfassungskonform dahingehend auszulegen ist, dass eine vermögensverwaltende Personengesellschaft, die allein wegen der Abfärbewirkung nach 15 Absatz 3 Nummer 1 zweite Alternative als gewerblich gilt, nicht der Gewerbesteuer unterliegt. Zur Begründung hat der BfH dabei angeführt, dass die Gewerbesteuer eine Objektsteuer ist, die an das tatsächliche Vorhandensein eines Gewerbebetriebs anknüpft. Wenn aber eben nur vermögensverwaltende Tätigkeit vorliegt, und durch die Fiktion die Gewerblichkeit angenommen wird, dann sieht der BfH das eben als nicht gerechtfertigt an, auch am Ende Gewerbesteuer zu erheben.
Ja, das klingt zunächst überzeugend und das klang auch aus Sicht der Klägerin überzeugend, denn diese hat genau darauf ihre Argumentation gestützt. Diese Argumentation ist für den Streitfall der 15. Senat aber nicht gefolgt, denn er hat die BfH-Rechtsprechung, die wir jetzt dargestellt haben, als im vorliegenden Fall nicht anwendbar angesehen. Und lass uns mal schauen, warum. Aus Sicht der Kolleginnen und Kollegen des 15. Senats bestand der entscheidende Unterschied im Streitfall darin, dass in den Fällen, die der BfH entschieden hat, ohne die gewerblichen Beteiligungseinkünfte überhaupt keine Gewerblichkeit und auch keine Gewerbesteuerpflicht entstanden wäre. Wenn wir uns unseren vorliegenden Besprechungsfall aber angucken, dann war es da so, dass die Klägerin auch ohne die Beteiligungseinkünfte gewerbesteuerpflichtig gewesen wäre, nämlich aufgrund der gewerblichen Prägung nach § 15 Absatz 3 Nummer 2 ESTG.
Ja, und an dieser Stelle sagt dann unser 15. Senat, es wäre ja ein sachwidrigeres Ergebnis, wenn jetzt ein Mehr an gewerblichen Einkünften zu einem Weniger an Gewerbesteuer führen würde. Konkret, die Klägerin hätte als gewerblich geprägte Personengesellschaft ohnehin Gewerbesteuer zahlen müssen. Wenn sie jetzt zusätzlich noch die gewerblichen Beteiligungseinkünfte bezieht, dann kann dieser Umstand nicht dazu führen, dass jetzt plötzlich die Gewerbesteuerpflicht wegfällt.
Genau. Aus Sicht des Senats kann eine verfassungskonforme Auslegung im Sinne der BfH-Rechtsprechung nur dann Anwendung finden, wenn auf Ebene der Obergesellschaft im Ergebnis ausschließlich dem Grunde nach nicht gewerbliche Einkünfte der Gewerbesteuer unterworfen würden. Das war in den BfH-Fällen so, denn dort gab es nur Vermögensverwaltung und nur durch die Abfährbewirkung entstand rechnerisch ein Gewerbeertrag. Im Streitfall war das aber anders. Denn hier bestand parallel zur Abfährbewirkung eben auch noch eine gewerbliche Prägung.
Der Senat stützt sich dabei auf die Rechtsprechung des BfH, wonach eine gewerblich geprägte Personengesellschaft, die zunächst eine originär gewerbliche Tätigkeit ausübt, auch nach deren Beendigung als gewerblich geprägte Personengesellschaft weiterhin der Gewerbesteuer unterliegt. Die zunächst überlagerte gewerbliche Prägung lebt also wieder auf, wenn die originär gewerbliche Tätigkeit endet. Das zeigt, gewerbliche Prägung und originäre Gewerblichkeit schließen sich nicht gegenseitig aus, sondern können eben doch auch parallel bestehen.
Ganz genau. Und wenn wir das auf den Streitfall übertragen wollen, dann bedeutet das, dass die gewerbliche Tätigkeit nach § 15 Absatz 3 Nummer 1 Alternative 2 ESTG, also die Abwehrbewirkung durch die Beteiligungseinkünfte, lediglich die parallel bestehende gewerbliche Prägung nach § 15 Absatz 3 Nummer 2 des Einkommensteuergesetzes überlagert. Würden die Beteiligungseinkünfte wegfallen, würde die gewerbliche Prägung wieder aufleben und die Klägerin wäre weiterhin gewerbesteuerpflichtig. Anders als in den BfH-Fällen würde also nicht die Gewerbesteuerpflicht insgesamt entfallen.
Die Kolleginnen und Kollegen aus dem 15. Senat haben dabei noch einen weiteren Aspekt betont, und zwar, selbst wenn man die Beteiligungseinkünfte nach § 9 Nummer 2 Gewerbesteuergesetz aus dem Gewerbeertrag herauskürzen würde, bliebe die Gewerbesteuerpflicht bestehen. Denn die Klägerin hätte auch keine erweiterte Kürzung nach § 9 Nummer 1 Satz 2 des Gewerbesteuergesetzes erhalten können. Warum nicht? Weil sie Grundbesitz an den Gewerbebetrieb einer Gesellschafterin vermietet hat, nämlich Büroräume an andere Gesellschaften. Und nach § 9 Nummer 1 Satz 5 Nummer 1 Gewerbesteuergesetz ist die erweiterte Kürzung ausgeschlossen, wenn der Grundbesitz ganz oder zum Teil dem Gewerbebetrieb eines Gesellschafters dient.
Im Ergebnis haben die Kolleginnen und Kollegen aus dem 15. Senat also die Klage abgewiesen, weil sie zu dem Ergebnis gekommen sind, dass die Klägerin der Gewerbesteuer unterliegt. Der Senat hält in einem Sachverhalt wie dem vorliegenden die verfassungskonforme Auslegung des BfH für nicht geboten, da die Prägung der Klägerin durch eine Kapitalgesellschaft es eben sachlich rechtfertigt, eine dergestalt geprägte Personengesellschaft als Gewerbebetrieb anzusehen und die erzielten Einkünfte dann folgerichtig auch der Gewerbesteuer zu unterwerfen.
Ja, die Entscheidung zeigt im Ergebnis, dass die BfH-Rechtsprechung zur verfassungskonformen Auslegung von § 2 des Gewerbesteuergesetzes einfach ihre Grenzen hat. nicht jede Konstellation, in der gewerbliche Beteiligungseinkünfte bezogen werden, führt zur Steuerfreiheit. Entscheidend ist vielmehr die Art der Kausalität. Wäre die Gesellschaft auch ohne diese Beteiligungseinkünfte gewerbesteuerpflichtig gewesen, etwa aufgrund einer gewerblichen Prägung, dann bleibt es bei der Gewerbesteuerpflicht.
Genau, und wenn man für die Praxis dann ein Fazit aus dieser Entscheidung ziehen möchte, dann könnte man sagen, dass eine gewerbliche Prägung einer GmbH und Co. KG für Gewerbesteuerzwecke definitiv ist, weil eben eine zusätzliche oder das Vorliegen zusätzlicher gewerblicher Beteiligungseinkünfte nicht dazu führt, dass wir im Prinzip eine Rückausnahme im Sinne der BFH-Rechtsprechung haben, die bei alleinigem Vorliegen gewerblicher Beteiligungseinkünfte eben zu einer verfassungskonformen Auslegung von § 2 des Gewerbesteuergesetzes kommt. Die gewerbliche Prägung bleibt vielmehr bestehen und rechtfertigt das Anfallen von Gewerbesteuer.
Der 15. Senat hat jetzt in dem Verfahren, was wir heute besprochen haben, die Revision zugelassen, wegen grundsätzlicher Bedeutung der Rechtssache. Ob die jetzt aber auch eingelegt wurde, das können wir heute zum Tag der Aufzeichnung noch nicht sagen. Sollte die Klägerin aber von der Möglichkeit der Revision Gebrauch machen, wird es spannend, wie der Bundesfinanzhof in der Frage entscheiden wird. Dabei wird er sich dann eben mit der Frage zu beschäftigen haben, ob die Parallelität von gewerblicher Prägung und Abfährbewirkung tatsächlich ein anderes Ergebnis rechtfertigt als in den bisherigen Fällen, die der BFH schon entschieden hat.
Ja, die Entscheidung zeigt, dass man vom Einkommensteuerrecht nicht ohne weiteres und unreflektiert auf das Gewerbesteuerrecht einen Schluss ziehen kann. Vielmehr kommt es auch im Gewerbesteuerrecht auf feine Unterscheidungen an. Und ja, die verschiedenen möglichen Wege zur Gewerblichkeit nach dem Einkommensteuersatz können eben ganz unterschiedliche Konsequenzen für das Anfallen von Gewerbesteuer haben. Was einkommensteuerrechtlich gleich behandelt wird, das kann gewerbesteuerrechtlich zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Wer von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sich tiefer in die Entscheidung einlesen möchte, der findet sie ab dem 16.03.2026 auf unserer Homepage unter dem Aktenzeichen 15K 1605 aus 24G. Die Entscheidung, Vera, das hattest du eingangs schon dargestellt, die datiert auf den 17. Februar 2026 und wird dann auch über ja die üblichen juristischen Datenbanken abrufbar sein. Damit sind wir schon am Ende unserer jetzigen Folge. Wir danken Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihr Interesse und das Zuhören und freuen uns schon auf die nächste Folge im April.
Ja, auch von mir ein Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.